Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, manchmal hat unser Podcast ja sogar, was soll man sagen, Überschneidung mit der Realität, ne? Also ich habe gestern Olaf Amende getroffen zu einem Kaffee und wir haben uns ein bisschen unterhalten und du hattest ja das Flurstück von ihm mitgebracht, als Gedicht damals. Und jetzt hat er ein Theaterstück geschrieben, ein Monolog, der heißt Alte Dame und der wird Ende des Monats, am 28. Mai ist die Premiere und danach folgen die Vorstellungen in den Kammerspielen in Leipzig aufgeführt. Und es geht um eine alte Frau, die, und das hatte mir Olaf erzählt, dass nämlich in Japan ist es wohl so, dass ältere Leute sich teilweise Delikte begehen, um ins Gefängnis gesteckt zu werden, weil sie so einsam sind, dass sie quasi so im Gefängnis halt eine Sozialstruktur finden.
Ja.
Und diese Idee oder diesen Gedanken hat er so ein bisschen zum Ausgangspunkt genommen für einen Monolog, für einen Theatermonolog. Und ich dachte, wenn wir schon die Gedichte besprechen und auch das mögen, was Olaf am Ende schreibt, dann können wir jetzt auch dieses Stück empfehlen. Ich werde auf jeden Fall am 28. reingehen und erzähl dir dann mal, wie es war.
Ja, unbedingt. Mit, ne? Ich wäre gern gekommen. Ich hatte auch schon die Termine mir angeschaut. Das Problem ist eigentlich kein Problem, sondern was Schönes, aber ich werde am 28. zu Herr der Ringe in Konzert gehen.
Ja?
Ja, und danach fahre ich in Urlaub.
In Leipzig?
Ja, in der Arena.
In der Arena, ja.
Da spielen sie den Film. Und
dann spielen sie live dazu
Orchester
die Musik, ne?
Das Orchester spielt live die Musik, ja.
Im Vulkan.
Ja, Josef, lass uns mal ganz kurz über das Gewinnerbuch des Schweizer Kinder- und Jugendliteraturpreises sprechen. Gewonnen haben nämlich die Autorin Lena Raubaum, die Malerin Verena Pavoni und die Designerin Franziska Walter. Gemeinsam haben sie nämlich das Buch Schlich ein Puma in den Tag gestaltet. Und das Buch enthält Gedichte zu vier Tieren und jeweils daneben entwickelt sich aus einem schwarzen Quadrat das Tier. Es hebt sich also durch so eine Sgraffito-Technik, Seite für Seite mehr aus dem Dunkel, bis es, und davon habe ich mich auch persönlich beim Blättern überzeugt, wirklich beinahe physisch anwesend zu sein scheint. Und auch die Gedichte sind nicht gleich vollständig zu lesen, sondern auf jeder Seite entwickelt sich auch das Gedicht immer mehr bis zur vollen Größe. Ja, und ich habe da, wie gesagt, mal reingeblättert und ich teile die Begeisterung der Jury und dass ein Buch mit Gedichten diesen Preis gewinnt, halte ich auch für ein sehr wichtiges Zeichen. Das Buch ist bezaubernd, es macht Spaß, es regt zum Nachdenken an auf ganz wenig Raum und vor allem auch zum Selbermachen.
Weißt du, welche Altersgruppe das ungefähr ist?
Ja, das habe ich auch kurz überlegt und dann habe ich aber gemerkt, ich glaube, das sollte man
Büchern
gar nicht künstlich
schwierig
limitieren. Nee, ne? Also dieses Buch, durch die Bilder finde ich, die eben auch eine Geschichte für sich erzählen, in ihrer Art des Entstehens funktioniert das auch für ganz Kleine schon und
okay,
eben auch für Erwachsene. Also ich habe das wirklich mit Begeisterung angeschaut und das ist begeistert, das sieht nicht nur die Schweiz so. Es wurde auch mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und anderen zahlreichen Preisen ausgestattet. Also das ist auch mal wieder, finde ich, eine schöne Gelegenheit, ein Buch zu verschenken und damit kann man auch irgendwie gar nichts falsch machen.
Quasi das Buch für die ganze Familie.
Ja, würde ich auch sagen. Die helle Kammer.
So, Lynn, wir machen weiter. Ne? Die News, das ist diesmal irgendwie nicht so viel. Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen im Sommerloch.
Ja, es ist auch immer so die Frage, manche Sachen bleiben ja langfristig präsent und man wartet irgendwie, was wird so passieren. Manche Sachen kriegt man dann vielleicht trotz Recherche irgendwie überhaupt gar nicht mit. Also das ist hier jetzt auch nicht unbedingt eine Spiegelung dessen, was andere so interessiert, aber das, was uns halt interessiert hat in letzter
Zeit. Ja, total.
Zeit.
Und das ist ja auch trotzdem so, dass der Literaturbetrieb so krass seine Phasen hat, seine Wellen sozusagen. Zum Beispiel rund um die Buchmessen oder
ja,
rund um irgendwelche großen Preise, der Deutsche Buchpreis oder so, da ist dann immer viel Gespräch, da ist auch so im Schlepptau kommen dann alle möglichen anderen Sachen. Aber gut, wir gehen zu was ganz anderem und wieder zu was dir gefällt. Wir waren bei Herr der Ringe heute schon, jetzt kommen wir zu True Crime. Und Lynn, wir müssen mal drüber reden. Du hörst ja diese Podcasts, ich höre die halt gar nicht. Ne?
Ja.
Und ich wollte dich nochmal fragen, als literarisch versierte Beobachterin und Leserin und Schriftstellerin, was ist das Tolle an True Crime Podcasts, bitteschön?
Das ist diese Frage, die immer allen möglichen Leuten gestellt wird und von der ich immer gehofft habe, dass ich sie niemals beantworten muss, nicht mal in kleinem Rahmen wie diesem. Aber ich werde es versuchen. Also, es gibt, glaube ich, mehrere Faktoren. Es gibt, und das beantworte ich jetzt erstmal aus einer übergeordneten Perspektive, den Unterhaltungsfaktor, dass wir irgendwie den Wunsch nach Authentizität haben. Das heißt, Krimis sind immer noch ein Ding, aber Sachen, die dann wirklich passiert sind, unterhalten nochmal auf eine andere Weise. Das kann man nicht leugnen. Dann gibt es viele Frauen, die das hören, die explizit sagen, sie fühlen sich dadurch besser vorbereitet, was ich durchaus verstehen kann. Also vor allem, wenn es jetzt nicht so Sachen sind, die trotzdem den kriminalistischen Einzelfall besprechen. Also Serientäter gibt es, aber sie sind nicht das, was Frauen im Alltag bedroht.
Aber zum Beispiel so Femizide, erweiterte Femizide,
richtig.
Und solche Sachen.
Auch politische Verbrechen finde ich immer in dem Zusammenhang sehr, sehr interessant. Also es gibt da auch durchaus diverse Formate mit Bildungsanspruch. Ja, und zu guter Letzt, warum höre ich mir das an? Naja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich nicht arbeite und nicht mich um mein Kind kümmere, dann muss ich irgendwie manchmal mich einfach aktiv für eine andere Form der Beschäftigung entscheiden und dann höre ich mir halt was an. Nebenbei mache ich das gar nicht, dann kann ich mich nicht konzentrieren, aber das ist für mich einfach eine Form der Freizeitgestaltung.
Ja, okay. Also ich glaube, mein Punkt, warum ich das als Freizeitgestaltung nicht so gut hinkriege, ist, dass ich mir so denke, okay, dann versetze ich mich nochmal in was Negatives, was Krasses irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist so, wenn man sich regelmäßig mit den Nachrichten beschäftigt, hat man davon schon so einen Overload sozusagen, dass ich mir so denke, warum wollen die Leute das dann auch noch machen? Auf der anderen Seite, es ist nicht schwer zu verstehen, weil ich meine, der Tatort und all diese Dinge funktionieren ja auch extrem viel, ne? Aber so.
Es ist auch, wie du sagst, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man das Ganze kuratiert. Also ich weiß nicht, ob du Annette Ramelsberger von der SZ kennst, die auch ein wundervolles Buch dieses Frühjahr gemacht hat. Also wundervoll ist ein bisschen irreführend, weil es geht um Kriminalreportagen.
Die macht viel so Gerichtsreportagen.
Richtig,
und so auch.
Und auch, ne? In den letzten 30 Jahren viele Sachen rund um Verbrechen von Neonazis, der Rechten und so weiter, von Terror sich angeguckt hat. Und das ist schon sehr, sehr interessant und das ist auch alles schlimm. Aber ich finde, es gibt diese unterschiedlichen Formen von dem mit schlimmen Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann. Das eine ist, was einen so ein bisschen Verständnis für das große Ganze gibt, für die Gesellschaft, Sachen, die vielleicht auch verschwiegen werden. Das andere ist, und das höre ich mir nicht mehr an, das ist so, keine Ahnung, so Sachen, die, wo es einfach nur darum geht, dieser schreckliche Typ,
so diese
hat
Lust
alle
an
seine
den,
Ex-Freundinnen terrorisiert. Ja. So oder irgendwelche Verbrechen an Kindern, wo mir jetzt einfach nur nacherzählt wird, was da passiert ist, und so Einzelfallgeschichten daraus gemacht werden, die es vielleicht auch gar nicht sind.
So ein bisschen die Lust am Gruseln und am Schock,
genau.
So, ne? Und aber das bringt uns gut zu dem Buch, weil ich würde nämlich auch sagen, dass diese Art von True Crime, die hier erzählt wird, um das vorwegzunehmen, extrem interessant ist und eben auch viel, viel mehr erzählt als einfach einen Kriminalfall. Bevor wir näher darauf eingehen, was wir heute besprechen, würde ich gerne den Autor kurz vorstellen. Das Buch hat den Titel Der Sohn des Oligarchen und der Autor ist Patrick Radden Keefe. Der ist 1976 geboren, hat seine Kindheit und Jugend in Dorchester, Massachusetts verbracht. Das ist heute ein Stadtteil von Boston und auf der Karte so ein paar hundert wahrscheinlich Kilometer oberhalb von New York, also so an der Küste. Und seine Eltern sind ein Stadtplaner und eine Philosophieprofessorin. Und Lynn, dieser alleine, dem sein Bildungsweg ist einfach so wie so ein Bullshit-Bingo von so, was man alles machen muss, um so einen richtig geilen Lebenslauf zu haben. Ne? Pass auf, Columbia University Geschichte, dann internationale
Harvard.
Beziehungen in Cambridge,
ja,
in England,
Cambridge, okay.
Dann neue Medien und Informationssysteme an der London School of Economics,
mhm.
Dann wieder zurück in die USA und in Yale noch Jura studiert.
Ah, Yale statt Harvard, okay.
Aber guck, gib dir
ja.
Das, ne?
Ja,
neue
ja.
Medien, Jura, internationale Beziehungen und Geschichte, das ist so, damit kannst du ja theoretisch im Bereich Medien bis Politik alles machen. So
ja,
gefühlt,
und ich bin,
ne?
Da zum Beispiel auch einfach gestrickt. Ich finde das sehr beeindruckend.
Ja, ich auch. Ich sitze dann auch da und denke so, mit dem würde ich mich gerne unterhalten, er hat bestimmt Expertise.
Ja.
Und seit 1998, während seiner ganzen Studien, also er hat irgendwie Anfang der 2000er Jahre Jura abgeschlossen, aber währenddessen eben schon immer journalistische Texte geschrieben und natürlich dann auch für die New York Times und so, man kann sich's vorstellen.
Das nächste Wort auf der Bullshit-Bingo-Liste.
Genau, genau. Und jetzt kommt das nächste. Er arbeitet nämlich seit einigen Jahren als Investigativjournalist für den New Yorker und ist dort so etwas wie ein Star-Reporter. Also er hat zum Beispiel 2025 für ein Modelabel in New York gemodelt auch. Also er ist wirklich so ein bisschen so eine, ja, einfach so fast ein bisschen zu gut, um nicht ausgedacht zu sein.
Das gibt mir so Sandra Hüller-Vibes,
ja,
mit diesem Modeln. Das hat man doch manchmal, dass dann Leute, die so gar nichts mit Modeln zu tun haben, so berühmt werden, dass die dann so quer hin und her geschoben werden.
Ja, plus auch so ein bisschen so wie in so einem, stell dir vor, du würdest so einen Unterhaltungsroman lesen, wo sich so zwei verlieben und der Typ ist so beeindruckend.
Ja.
Und dann würde man ihm auch so einen Lebenslauf verpassen, weißt du, so hat alles studiert, war überall in der Welt, ist super vernetzt, arbeitet bei diesem Top-Journalisten.
Und über dieses rein fiktive Buch, über das wir gerade imaginieren, würde es dann auch heißen, das ist unrealistisch. Die Figur ist nicht lebensecht genug.
Aber man will sich ja auch mal von der Realität ein Stück verabschieden, ne? Eine kleine Pause kriegen bei solchen Büchern. Aber gut, kommen wir zurück. Es ist nicht nur so, dass er diesen Lebenslauf hat, sondern seine Themen und die Themen seiner Bücher sind oft große gesellschaftliche Themen und deswegen lösen die Bücher auch immer sehr viel aus. Also er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das hieß Das Imperium der Schmerzen über die Opioidkrise in den USA. Er hat geschrieben Sage nichts über die Troubles in Irland, wo er einen Kriminalfall, der während dieser Zeit passiert ist, selber aufgelöst hat, einfach durch seine Recherche und am Ende des Buches quasi verraten konnte, wer der Täter war. Oder jetzt hat er eben das Buch geschrieben, Der Sohn des Oligarchen, wo es um Oligarchen in London auch geht, aber dazu kommen wir jetzt. Ich habe dir zum Einstieg in das Buch ein Zitat mitgebracht und das ist relativ am Anfang des Buches. In den frühen Morgenstunden des 29. November 2019 zeichnet eine Überwachungskamera am MI6-Hauptquartier Bewegungen im fünften Stock des höheren Riverwalk-Turmes auf der gegenüberliegenden Seite der Themse auf. Es ist eine kalte Nacht. Die Themse hat Hochwasser und die Spiegelungen der Laternen auf der Vauxhall Bridge tanzen auf der Oberfläche. Der Riverwalk-Komplex ist beinahe vollkommen dunkel, nur eine Wohnung strahlt hell. Nummer 504. Um 2.23 Uhr morgens nimmt die Kamera des MI6 eine dunkle Gestalt auf, die aus der Wohnung auf den schmalen Balkon über dem Ufer tritt. Zu sehen ist eine schlanke Silhouette vor den hell erleuchteten Fenstern, ein junger Mann. Er läuft ans eine Ende des Balkons und späht über das Geländer, bevor er ans andere Ende geht und dort kurz innehält. Dann kehrt er zurück in die Balkonmitte und springt. Das ist eigentlich sozusagen der Kriminalfall, sage ich mal, oder der True-Crime-Fall, der uns hier geschildert wird. Und der da gesprungen ist, ist Zack Prettler. Das ist ein 19-jähriger Junge aus einer gehobenen jüdischen Mittelschichtsfamilie. Die Eltern sind Matthew, ein Wirtschaftsprüfer, und Rachel, die ist die Tochter eines berühmten Rabbi. Und zu Hause, also die hat er erstmal so ein relativ freies Aufwachsen, war Assistentin für verschiedene Regisseure und war so im Kreativbereich, als sie Matthew kennenlernte, der so ganz anders war als sie. Und dann gründen die zwei eben eine Familie. Es gibt noch den Bruder Joe, das ist der ältere Bruder, und es gibt eben Zack Prettler. Und dieser Junge stürzt eben mit 19 von diesem Balkon, springt selber, das weiß man durch die Kameras. Und die Frage ist aber, ist er wirklich freiwillig gesprungen? Was ist da in dieser Wohnung passiert? Und der Hintergrund ist auch der, dass einer der berüchtigsten Kriminellen von Großbritannien dort eine Wohnung hat und der Junge bei dem in der Wohnung war, als er gesprungen ist. Mhm. Und als er gefunden wird, gibt es auch einfach Verletzungen an seinem Körper, wo man nicht sicher ist, kam das jetzt von dem Sprung, oder beziehungsweise ist es sogar eher so, dass man sagt, nee, die Verletzungen wurden wahrscheinlich vorher zugefügt. Das heißt, eine Theorie wäre eben, dass er verprügelt wurde und dann gedacht hat, er kann in die Themse reinspringen, um sich zu retten aus dieser Wohnung, ne? Und aber das einfach nicht schafft. So, ich möchte gar nicht zu viel verraten von der Handlung, weil das ist natürlich ein großer Treiber in diesem Text. Du kannst es dir vorstellen, deswegen will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber doch auf ein paar Sachen eingehen. Genau, wir fangen mit diesem Kriminalfall an und dann erzählt uns das Buch aber erstmal, was ist Zack eigentlich für ein Typ gewesen? Wie ist der da hingekommen? Warum sitzt der in dieser Wohnung von diesem Kriminellen? Und es ist so, dass er relativ behütet aufwächst, in einer ganz guten Gegend von London eigentlich, ein aufgeweckter Junge ist, der so einfach so mit den Kindern der Nachbarschaft total gut spielt, auch mit den jüngeren Kindern so ein bisschen so eine Ausstrahlung hat, Aber er ist schulisch nicht ganz so gut wie sein großer Bruder. Er ist sozusagen, der große Bruder kommt auf so eine spezielle Privatschule, wo nur, also wo die so ein extrem hartes Aussiebungsverfahren haben. Und das schafft er halt zum Beispiel nicht. Er kommt trotzdem auf eine teure Privatschule. Also da ist schon auch Geld in der Familie da. Aber ab der Pubertät geht es ihm halt so, dass er sieht, dass seine Eltern halt nicht ansatzweise so viel Geld haben. Es ist ja immer eine Vergleichsfrage. Mhm. Also für uns wären, glaube ich, der Reichtum, den die haben, wirklich schon extrem viel. Aber auf diesen Privatschulen ist es halt so, dass lauter Kinder von Oligarchen sitzen, die sich damit sau viel Geld eingekauft haben an diese Schulen und die halt quasi so als Statussymbol diese englische Schulbildung für ihre Kinder wollen.
Ja.
Und das sind halt Kinder, die haben, also deren Eltern haben so einen krassen Reichtum, ne? Die werden von Chauffeuren gebracht, die leben einfach in einer ganz anderen Sphäre. Und dieser Zack, der sitzt auf Instagram, der sieht da, wie die Leute ganz viel Geld haben, der sieht es bei seinen Schulkameraden und er will auch so viel haben. Und deswegen, da siehst du schon, das ist schon der erste Punkt, an dem das wirklich ein Buch auch über unsere Zeit ist, weil ja wirklich viele junge Menschen damit aufwachsen, dass sie auf Instagram völlig unrealistische Bilder sehen.
Ja, und wie du auch gerade sagst, als du die Situation beschrieben hast, selbst wenn du gut betucht bist selber, dann schützt dich das nicht davor, diesen Neid zu empfinden.
Weil diese Vergleichsebene so krass ist.
Richtig,
ne?
Richtig, ja. Also dieser Mechanismus, nach unten zu treten und nach oben zu streben, den gibt es ja in allen Ebenen und genau das ist das Problem oft.
Und genau, und er hat, bei dem Zack ist, glaube ich, noch, kommt noch so ein bisschen dazu, er weiß halt nicht so ganz, was er aus seinem Leben machen soll. Später werden mal die Internetsuchverläufe von ihm sind Teil des Prozesses sozusagen, das auch in dem Buch abgebildet wird. Und da sieht man einfach, wie er ständig so googelt, wie wird man Dart-Profi? Wie kann man schnell viel Geld verdienen? Welche Jobs bringen mich voran? Weißt du, das ist so ein, das tat mir fast ein bisschen weh, weil man das so gut nachvollziehen konnte. Ja. So dieses, du siehst das die ganze Zeit, du willst dahin, aber du weißt auch gar nicht mehr, wie das gehen soll. Es gibt ja auch nicht mehr, bei vielen Jobs nicht mehr so wie früher, so dass du sagst, okay, dann fängst du da und da an, sondern die Arbeitswelt hat sich ja auch krass verändert, ja, dass das auch total schwierig ist zu sehen. Und dann immer so dieser Impuls, ich will ganz schnell dahin. Ja. Ich will da irgendwie reinspringen,
genau.
Sonst werde ich da nie hinkommen.
Sonst komme ich da nicht hin und ich muss gerade dran denken, erlaub mir diesen kurzen Einschub. Ich muss gerade an den Roman, den Debütroman von Elisabeth Pape denken, Halbe Portion, wo auch die Protagonistin die ganze Zeit Suchverläufe wiedergibt. Also die sind Teil dieses literarischen Prinzips im Roman und du wirst wirklich verrückt beim Lesen, weil du merkst einfach, da sind 100.000 geöffnete Tabs, ich übertreibe jetzt natürlich, aber du merkst diese Verlorenheit zwischen diesen Informationen, so dieser Gedanke von irgendwo in diesem Internet muss doch die Antwort zu finden sein auf all meine Probleme.
Genau, ja.
Und du merkst, wie man sich komplett verrennt, wie eigentlich alles, was real um dich herum passiert, gar nicht mehr so eine Rolle spielt und es hat für mich so ein krasses Zeitphänomen auch eingefangen und da merkt man ja auch, dass das nicht nur im Roman so ist, sondern dass Leute ganz konkret sich damit herumschlagen.
Und da ist man auch wieder bei dieser Vergleichsebene, ne? Wenn du nämlich auf Instagram siehst, dass einer, der gleichaltrig ist wie du, so viel hat, ja, dann ist sozusagen die Option, dass da irgendwo steht, ja, du kannst dann da einsteigen und nach 20 Jahren verdienst du richtig viel Geld, ist halt dann, aber dann hast du ja nicht das, was der hat, weil der ist halt so jung wie du und hat das ganze Geld, ne? Und deswegen kommt bei diesem Zack kommt dann so eine krasse, also der ist so, das wird auch schon so ein bisschen mitgezeichnet, dass er auch relativ früh schon gerne Geschichten erzählt. Und was er dann macht, ist, er schafft sich quasi eine neue Identität. Er nennt sich Ismailov und sagt, er ist der Sohn eines russischen Oligarchen. Und das erzählt er Leuten, die er halt so kennenlernt, in so, ja, bei so Vernissagen, Partys. Irgendwie schafft er sich da halt so einen kleinen Weg rein in eine Welt von dubiosen Geschäftsmännern und Londoner Untergrundgestalten. Das ist ein großes Thema des Buches, wie sich diese Welten in den letzten Jahrzehnten gemischt haben in London. Und er erzählt den halt allen, er ist der Sohn eines Oligarchen und hat unfassbar viel Geld. Und die bauen dann natürlich Kontakt zu ihm auf, weil sie sich hoffen, dass sie ihn schröpfen können mit irgendwelchen Immobilienprojekten, irgendwelchen Hochhäusern in Lissabon und so weiter. Und letztlich ist es halt so, das wird an einer Stelle im Buch gesagt, da ist ein Junge, der erzählt lauter Lügen und ist ein Hochstapler, aber innerhalb von einer Welt, die halt selber voller Hochstapler und heißer Luft ist, ne? Wo Leute Geschäftsmänner sind, aber eigentlich ihr ganzes Geld nur über Schulden machen. Mhm. Also nur Kredit dafür aufnehmen, Kredit dafür und irgendwann dann wieder verschwinden und sagen, ja, das ganze Geld ist in Trusts angelegt, ich habe ja nichts. Also sozusagen, wenn sie belangt werden sollen, haben sie nichts, mhm. weil es einfach so gut verschoben ist. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt, wenn du in diese Welt gehst, die eben voller krimineller Figuren ist und dann dort sowas erzählt und diese Lüge dann irgendwann auffliegt.
Ich frage mich eine Sache.
Ja.
Jetzt haben wir ja hier von diesem Autor gehört, dass der krasse investigative Recherchen macht, dass der sich wirklich relevanten Themen zuwendet. Kannst du nachvollziehen, wie er auf dieses Thema gekommen ist? Weil erstmal in der Öffentlichkeit wahrscheinlich ja trotzdem es aussieht, als würde ein 19-Jähriger Suizid begehen, was leider auch nichts ist, was nicht ständig irgendwo auf der Welt passieren würde. Und wie ist denn die Entstehungsgeschichte dieses Buches, dass sich einer wie er diesem Fall zuwendet und sagt, da muss doch mehr zu erfahren sein? Oder war das tatsächlich ein großes Thema und er hat sich noch mit draufgesetzt und das entscheidende Buch zur richtigen Zeit veröffentlicht? Ist darüber was bekannt?
Ja, da ist viel bekannt. Er taucht nämlich am Ende auch selber auf in diesem Buch. Also er erzählt uns quasi die Geschichte aus Perspektive der Eltern und das ist auch das Wichtige. Die Eltern haben erstmal, und das beschreibt er auch, so ein totales Vertrauen ins System. Also ne, die wohnen in London, London ist ihre Stadt und sie haben dieses Gefühl von, es gibt hier einen Krankenwagen, es gibt hier ein Krankenhaus, wenn es dir schlecht geht und einen Arzt, zu dem du gehen kannst und wenn irgendwas Schlimmes passiert, gehst du zur Polizei und meine Kinder kommen auf die Privatschule, da sind die gut geschützt und ich unterstütze sie. Ich lasse ihn aber auch ein bisschen so Freiheiten und so weiter. Das ist so ihr Weltbild. Und dann stirbt dieser Junge. Und sie sind erstmal so hin und her gerissen. Sie haben das Gefühl, der hat sich nicht umgebracht. Der hat auch kurz vorher noch mit der Mutter hin und her geschrieben und sowas. Und sie haben das Gefühl, das stimmt nicht. Aber erstmal kommt halt dieses Vertrauen ins System und die Polizei ermittelt und sie warten ab. Und dann merken sie aber Stück für Stück und sie halten den Fall auch aus der Öffentlichkeit raus. Ich hatte ja gesagt, das ist eine jüdische Familie und die von der Mutter von Rachel ist der Vater ja ein sehr berühmter Rabbi gewesen. Und das Ding ist, dass der halt, also dass sozusagen diese jüdische Community auch nicht so groß ist und die wollen halt nicht, dass das so zum Gespräch wird, ne? Also die wollen das so, deswegen halten sie diesen Fall aus der Öffentlichkeit raus und merken dann aber, dass die Polizei extremst schlampig ist. Also sie selber versuchen natürlich alles rauszufinden, was irgendwie geht, mit den Leuten zu reden, die er noch gesehen hat und so. Und dann merken sie, oh, da stimmen noch Sachen nicht zusammen. Da werden ja Sachen erzählt. Und die Detectives sind aber so, ja, nee, mit dem haben wir nicht geredet. Ja, ach doch, ja, nee, doch nicht. Weißt du, also die sind wirklich so, also und Stück für Stück bröckelt quasi bei den Eltern im Verlauf, also in den nächsten 2-3 Jahren, nachdem dieser Junge gestorben ist, ihr Sohn gestorben ist, bröckelt so dieses Vertrauen in sich zusammen. Und dann überlegen sie, okay, was machen wir jetzt? Und in dem Moment, wo der Vater sich überlegt, glaub, also die Familie zusammen überlegt, aber der Vater sozusagen sucht nach Kontakten, um zu sagen, wir bringen jetzt die Geschichte in die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, so ein bisschen Aktenzeichen XY-mäßig,
ja.
Einerseits vielleicht noch Informationen zu bekommen, aber andererseits auch den Druck zu erhöhen, dass nochmal Ermittlungen aufgenommen werden oder so, weil das alles so dubios geendet hat, ist Patrick Rayden Keefe zufällig für Dreharbeiten von einem seiner Bücher, so eine Verfilmung, in London und trifft zufällig wen, der die Geschichte von Matthew kennt und sagt, ey, da gibt's einen, mit dem könntest du mal reden und gerät quasi durch Zufall und natürlich auch dadurch, dass er eben so ein bekannter Reporter ist, an diese Geschichte und er trifft die Eltern und die erzählen ihm die Geschichte. Das heißt, ja, es gab Teile dieser Geschichte schon in der Öffentlichkeit, aber wenige und so richtig groß hat er sie eigentlich rausgebracht, erst im New Yorker als Artikel und dann als Buch. Und aber eben mit dem Einverständnis der Eltern. Und das Besondere an den Eltern ist, dass der Matthew so ein extremst akribischer Typ ist, der halt quasi schon anfängt, selber auf eigene Faust so ein bisschen zu ermitteln. Mhm. Das heißt, Patrick Rayden Keefe war in der guten Position, dass er einerseits alles drumherum nochmal recherchieren konnte, mit den Polizisten reden, mit den Leuten, die ihn gefunden haben.
Er hat ja auch die entsprechende Ausbildung.
Genau,
er
hat die Ausbildung und auch das Team. Also der hat dann tatsächlich Leute, die noch mit ihm recherchieren. So.
Oh mein Gott, das muss so krass
sein,
oder? Und
halt so beim New Yorker, ne? Das, ja, mega. Also es ist wirklich so. Und gleichzeitig hat er aber eine Chronologie von Tag 1 sozusagen, sogar noch aus der Zeit, wo gar nicht klar war, dass Zack tot ist, sondern wo es noch so ein bisschen im Offenen war und der einfach erstmal als verschwunden galt.
Also er ist tatsächlich in die Themse gestürzt, er ist nicht daneben aufgekommen, weil das war mir vorhin auch noch nicht ganz klar.
So, er ist am Rand quasi aufgekommen, hat sich Knochen gebrochen und ist dann in die Themse gefallen und war dann tot dadurch sozusagen, hat es nicht überlebt. Und aber sozusagen, er hat diesen Außenbereich, den er recherchiert, also diese Oligarchenwelt, die politischen Verhältnisse und so, was das alles ist. Und er hat aber eben auch die Innenperspektive, weil Matthew halt über alles Notizen geführt hat und weil der sogar die Gespräche mit den Detectives, die dann geführt haben, immer gefragt hat, ob er die aufzeichnen kann. Das heißt, es ist so, also dieser Vater ist halt wie so ein, der versucht halt verzweifelt durch Struktur mit diesem Verlust umzugehen und durch dieses Suchen und akribisch haben wir irgendwas verpasst.
Ja, die Kontrolle auch
und die
immer
Kontrolle
zu,
so
zu
genau
gewinnen, ne?
Und das bedeutet aber natürlich auch, dieses Buch hat quasi den Traumstand einer Recherche, so, ne? Und das kannst du, also das ist einfach auch zu teilen Glück. Das ist sozusagen ein perfektes Recherchedepartement plus noch das Glück, dass du jetzt diese persönliche Konstellation so hast. Mhm. Und vielleicht bleiben wir mal kurz bei diesem Familienstand, weil ich die jetzt oft erwähnt habe. So die, das ist ein extrem wichtiger Strang. Und was ich an dem Buch sehr, sehr schätze, ist, dass man merkt, dass Patrick Rayden Keefe weiß, was für ein Geschenk ihm da gemacht wird aus journalistischer Perspektive. Und dass man aber gleichzeitig auch merkt, dass er ganz genau weiß, hier erzählen mir gerade Eltern die Geschichte ihres Sohnes, der jetzt einfach tot ist und nicht mehr wiederkommt und die in diesem Schmerz jetzt leben müssen für immer. Und was es auch für eine Verantwortung bedeutet, diese Geschichte auf Buchform zu erzählen für die Welt. Und das ist für die Welt, das ist ein Riesen, also dieses Buch ist in England und den USA, aber vor allem in England, wo die ja noch leben, einfach ein Riesenthema. Ne? Das, dadurch wird der Fall nochmal komplett in die Öffentlichkeit gezogen und das finde ich eben so wirklich eine Stärke und ich glaube, das haben wir beide so dieses, dass man bei solchen Sachen spüren möchte, dass da jemand Verantwortung übernimmt und verantwortlich mit umgeht und nicht einfach für die gute Geschichte alles auseinanderreißt, so wie es ihm gerade passt oder da so einfach, ja, nicht verantwortlich mit umgeht, ne? Also, eigentlich ist es sozusagen von der Struktur so, wir sind bei den Eltern. Wir wissen auch immer nur so viel, wie die Eltern zu Zeitpunkt X wussten. Also er baut das relativ, er strukturiert das relativ gut, ne? Also wir leben quasi mit, einmal wird uns kurz dieser Tod beschrieben und dann wird uns beschrieben, wie geht's den Eltern, wie erfahren die davon. Dann gibt's kurz diese Rückblende, wo wir Zacks Kindheit so erfahren und das Milieu der Eltern. Und danach sind wir die ganze Zeit auf ihrem Weg dabei. Wie sie erst der Polizei vertrauen, wie sie dann nicht mehr vertrauen, wie sie selber suchen und so weiter. Das ist ein extremst gut gebautes Buch. Auch dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe aber nochmal eine Stelle mitgebracht, wo man sozusagen mal kurz eintaucht, um vielleicht so zu sehen, wie nah wir an den Eltern sind oder wie das so gemacht wird. Matthew und Rachel fühlten sich fremd in ihrer eigenen Stadt und sahen die ganze Metropole in einem bedrohlichen Licht. Es war ein ungutes Gefühl, in St. John's Wood einzukaufen oder sich zu einer Tasse Tee ins Café zu setzen und zu wissen, dass es möglicherweise Leute in ihrer eigenen Nachbarschaft gab, die Verbindung zu Vinod Sharma oder anderen Elementen der kriminellen Londoner Subkultur hatten und vielleicht mehr als sie über den Tod ihres Sohnes wussten. Das öffnet einem die Augen, merkte Rachel an. Diese ganze Welt, von der wir nichts ahnten, die Unterwelt, die direkt vor der eigenen Haustür anfängt. Manchmal hasse ich London dafür, sagte Matthew. Manchmal will ich nur noch weg. Und das ist auch so, wenn wir über den Familienstrang reden, dann ist es einerseits so, dass das der Strang ist, an dem erzählt wird, aber andererseits auch so, dass Patrick Rayden Keefe auch in Interviews selber gesagt hat, er hat ja auch selber Kinder, also ich glaube 3 oder so, dass er gesagt hat, so eine große Frage ist einfach so, was wissen wir von unseren Kindern, ne? Also so, und wie können wir unsere Kinder schützen in dieser Welt, die mit Algorithmen voll ist, die in der ja so vieles so unübersichtlich geworden ist.
Zumal wir auch selber aus einer Zeit kommen und oft als Erwachsene gar nicht hundertprozentig verstehen, auf was unsere Kinder schon zugreifen können. Genau. Also das technische auch, Verständnis ist dann einfach ein ganz anderes.
Und auch wie sie damit umgehen. Ne? Also es kann ja auch sein, sie gehen total gut damit um und du machst dir quasi bei deinem Kind speziell jetzt umsonst Sorgen, aber trotzdem siehst du halt, wie sie auf die Bildschirme gucken und du hast in den Nachrichten die Horrorgeschichten, was alles möglich ist über diese Bildschirme, was das mit Kindern anrichten kann und du kannst es ja auch total schwer unterscheiden oder sowas. Ne? Also das ist so ein Thema bei diesem Buch, was immer wieder kommt. Die Eltern versuchen Antworten zu kriegen, was haben wir verpasst, was haben wir übersehen und gleichzeitig merkst du aber auch, es ist einfach extrem schwierig irgendwie da auf einen guten Punkt zu kommen.
Ja, mir hat mein Mann von einem Podcast erzählt, Menschenjagd heißt der und den habe ich mir zum Beispiel gar nicht angehört, aber da ging es um ein Kind, das auch Selbstmord begangen hat und die Eltern hatten eine gute Verbindung zum Kind und wussten von den Problemen und trotzdem es gibt so Menschen, wusste ich auch nicht ehrlich gesagt, aber es gibt Menschen im Internet, die so sadistische Tendenzen haben und so deren Lebensinhalt irgendwie ist, andere Menschen dazu zu bringen, sich online vor Kamera das Leben zu nehmen. Und ehrlich gesagt finde ich trotzdem irgendwie gut, davor die Augen nicht zu verschließen. Ich höre mir das nicht an, weil es irgendwie schlimm ist, aber ich will irgendwie darüber Bescheid wissen, weil es eben auch bedeutet, von Dingen zu erfahren, von denen ich wissen muss, um entsprechend schützen zu können. Das ist halt auch, finde ich, immer so eine gewisse Verantwortung, die man da hat. Das betrifft jetzt eben den digitalen Bereich, aber auch nicht nur. Ich erinnere nur daran, dass es halt auch Veränderungen erst geben kann, wenn gewisse Dinge aufgedeckt werden, dass zum Beispiel Missbrauch nicht nur in der Kirche stattfindet, sondern auch in Sportvereinen. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass diese Vereinsstrukturen häufig als so ein sicherer Hafen gesehen werden. Damit kann man ja erst sehenden Auges umgehen, wenn man davon weiß, was nicht bedeutet, dass man die Kinder dann aus allem raushält. Das meine ich ja gar nicht, sondern man kann einfach anders damit umgehen. Es geht nicht darum, dass du alles verhinderst, sondern dass du irgendwie dabei bleibst und das begleitest, wenn es zum Fall der Fälle kommt. Und dass es dich dann nicht völlig kalt erwischt oder dass du es eben im besten Fall sogar schon, bevor es zum Äußersten kommt, irgendwie beeinflussen kannst. Und deswegen wäre meine nächste Frage auch zu diesem Buch. Mir scheint, was du beschreibst, geht auch in zwei Richtungen. Es geht um die Eltern, die sich fragen, was haben wir verpasst? Hätten wir etwas tun können? Aber es spielt ja nicht nur auf dieser familiären Ebene, sondern ohne jetzt die Handlung vorwegzunehmen, es wird ja auch eine Milieu- bzw. eine Gesellschaftsstudie, oder? Wenn wir von organisierter Kriminalität sprechen.
Genau. Keith war ich habe es ja gesagt, zum Studium in London und er fand einfach auch selber so diesen Aspekt, als er dazu für diesen Dreh in London war und als er dann diesen Kontakt zu Matthew bekommen hat und so, da ging es ihm schon so, das hat er selber beschrieben, dass er sich gewundert hat, wie krass London sich nochmal verändert hat in den letzten Jahrzehnten sozusagen, weil er war ja noch vor den 2000ern in London zum Studium und Ich versuche mal einen ganz kleinen Abriss zu machen, der eine Rolle spielt oder verschiedene Aspekte. In der Thatcher-Ära war es ja so, dass dass Großbritannien stark weggegangen ist von Produktion, von Kohlebergbau und so weiter, von diesen klassischen Arbeiterjobs. Da hat sich Thatcher ja auch sehr, sehr viele Feinde gemacht, indem halt so gut wie alles privatisiert wurde und indem man auch einfach für Geld alle Schleusen geöffnet hat. Also London wurde sowas wie, es gab später dann, aber das ist sozusagen der Geist, der da Stück für Stück aufgebaut wurde, hat Boris Johnson, der ja auch Bürgermeister mal von London war, gesagt, London ist dem Oligarchen das, was dem Orang-Utan der Regenwald ist. Also sozusagen, ja. Sehr prägnant, aber auch
Habitat.
So, genau, komm rein und wenn du Geld kriegst, es gab auch alle möglichen Steuersonderregeln, wenn du Geld bringst, Hauptsache du bringst genug Geld, dann kannst du hier machen, was du willst.
Weißt du, das erinnert mich gerade, kleiner Reminder an unsere letzte Folge, wir waren ja in unserer letzten Folge kurz in London, nämlich mit dem Dichter Volker Silav und es gibt ein Kapitel, also ein Gedicht in seinem Buch, das spielt in London und es gibt das Gedicht Isle of Dogs. Das ist eine Halbinsel an der Themse. Und ich fand das Gedicht total interessant, weil da wird das nebeneinander von so traditionellen Arbeiterhäuschen beschrieben, vor diesem krass finanziell aufgepamperten Neubauten, wo es nur noch um Wirtschaft und Finanzen geht und wo du quasi wirklich anhand eines Viertels siehst, wie die traditionelle, ich nenne es jetzt mal die traditionelle Londoner Arbeiterbevölkerung, ausgebotet wird von diesem Finanzwesen, in dem irgendwie nur noch Arbeiten stattfinden, die man als Normalsterblicher sowieso nicht nachvollziehen kann von außen. Und dieses Viertel scheint wohl eins zu sein, wo diese Veränderung, die du gerade beschreibst, auch sich in der Architektur, in der demografischen Entwicklung und in dem ganzen gesellschaftlichen Beisammensein extrem widerspiegelt.
Ja, das hast du auch an total vielen Orten, ne? So diese Mischung aus, du hast so dieses kleine Häuschen und daneben so ein Wolkenkratzer einfach, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und da muss man ja sagen, wenn man diesen Zusammenklang beschreibt, da muss man sagen, von Arbeiterschaft ist nicht mehr viel los.
Ja.
Also es gibt noch die Dienstleistungsgewerbejobs sozusagen, aber das, was es früher mal gab, es gab mal ein riesiges Kohlekraftwerk zum Beispiel, Battersea, das ist jetzt ein Einkaufszentrum und
das Geld, das du nicht mehr verdienst, kannst du dann dort ausgeben.
Genau. Die Finanzmetropole ist einfach das, was es noch gibt. Und aber eben auch, und das wurde besonders deutlich, als die Ukraine überfallen wurde von den Russen und dann die britische Regierung doch mal anfangen musste, was zu tun gegen diese Oligarchen, diese russischen Oligarchen, die ihr Geld in England geparkt haben. Es ist auch einfach ein super Platz für Kriminalität und für Wirtschaftskriminalität und für Geldwäsche. Und da kommen wir schon zu so einem sehr düsteren Blick auch auf London, der auch meinen Blick nochmal ein bisschen verändert hat. Sozusagen das knallharte Kapitalismus London, das hier gezeichnet wird von Patrick Graydon Keefe und auch mit sehr viel Recherche sozusagen unterfüttert wird und noch zu einem anderen historischen Moment. Also wir haben gesagt, Thatcher macht diese Privatisierung, öffnet sozusagen, lockert die Regeln, baut die Bürokratie ab und die Reichen oder auch die Banker kommen, auch aus USA und das ganze Wesen, wie Banken funktionieren und so, verändert sich. Es kommt Spekulation, es wird ein Riesen, London wird einfach eine Finanzmetropole. Das bringt einerseits extrem viel Geld, aber andererseits macht es auch alles extremst undurchsichtig. Und jetzt passiert der Zusammenbruch der Sowjetunion und viele Leute bereichern sich auf wirklich schamlose Weise an dem, was eigentlich sozusagen kollektiv den Menschen in der Sowjetunion gehört. Und das sind ja dann die sogenannten Oligarchen, die sich einfach, weiß ich nicht, Land unter den Nagel reißen, irgendwelche Firmen innerhalb von Tagen aufkaufen und die aber eigentlich einen enormen Wert haben. Und die haben dann aber das Problem, dass ein politisch instabiles System gut dafür ist, sich Dinge unter den Nagel zu reißen. Es ist aber nicht so gut darin, dass wenn du dann dein Geld parken willst und wenn du sozusagen dir das irgendwie schön sichern willst, dann ist die Instabilität was nicht so toll ist. So, und die gucken dann nach England, sehen, hier ist alles offen, hier können wir hinkommen, hier haben wir keine Probleme, die Leute helfen uns noch. Es gibt dann in England ganz viele, die einen Berufszweig daraus machen, diese Oligarchen zu unterstützen, Steuerregeln zu umgehen und irgendwie es ihnen sozusagen so angenehm wie möglich zu machen. Plus, da kommt dann halt das Prestige ins Spiel, was halt England bringt, englische Privatschulen und so weiter, was sich sozusagen über Jahrhunderte aufgebaut ja hat, so dieses. Und da bringen die dann ihre Kinder hin, da gehen die dann in die Schule. Und richtig krass wird es, also und auch schon offensichtlich auch vor dem Überfall auf die Ukraine, wird die ganze Situation auch, als Putin dann irgendwann anfängt, einzelne Oligarchen, die ihm nicht ins System passen und nicht in genug nah am Kreml sind oder sogar kritisch dem Kreml gegenüber, zu verfolgen und zu jagen. Und wir, es gab ja so ein paar berühmte Fälle, zum Beispiel Skripal, der das überlebt hat, so einen Anschlag auf sich in Großbritannien, wo dann auch mal ein Botschafter ausgewiesen wurde oder Botschaftsmitarbeiter. Nur das Ding ist halt, im Normalfall, und da bringt Patrick Graydon Keefe nochmal so historisch ganz viele Fälle, es sind ständig irgendwelche Oligarchen aus dem Fenster gestürzt in England oder sind in ihrer Badewanne ertrunken oder also wirklich so, weißt du, die schreiben irgendwie, sind noch mitten in so einem Chat, eine Minute später sind sie tot und die Polizei sagt dann, ja, Suizid. Immer Suizid. Und es ist einfach so, es gibt so Gruppen, die mit Russen Geschäfte machen und alle aus dieser Gruppe sterben innerhalb von 2 Jahren und die Polizei sagt immer Unfall oder Suizid. Das heißt, es wird halt wirklich auch bewusst weggeschaut und es wird wirklich so, Putins Killer quasi laufen überall durch England rum und räumen auf. Und die Engländer sagen, okay, da halten wir uns einfach raus, das ist nicht unser Ding so.
Ja, also bis es dann jemanden trifft, für den, ne, also.
Bis es dann jemanden in dem Park trifft, ja, öffentlich, wo man nicht mehr weggucken kann, ja, oder bis dann eben die Ukraine überfallen wird,
ja,
und man sagt, ey, die haben ja ihr ganzes Geld bei uns hier. Und wenn wir jetzt anfangen, Sanktionen zu machen, dann müssen wir ja hier erstmal zumachen. So, ja. Ne? Da gibt es zum Beispiel Roman Abramowitsch, ist eine sehr schillernde Gestalt in dem Zusammenhang, dem der Fußballclub Chelsea gehört.
Und dass es überhaupt Menschen gibt, denen ein Club gehört, das ist wirklich absurd.
Ja, und den muss er ja verkaufen dann, ja. Ne? Und das ist aber zum Beispiel, Zeck findet halt den total beeindruckend, diesen Roman Abramowitsch. Das ist für den halt so ein Riesenvorbild sozusagen. Und was ich damit aber nur sagen will, ist sozusagen, diese Welt ist halt extremst, ja, also wirklich einfach dubios und auch, also es ist auch ein gutes Beispiel dafür, was passiert, und ich glaube, das haben wir auf vielen Ebenen und das ist sozusagen am Beispiel London sehr gut gezeigt, was passiert, wenn Politik sagt, hier, wenn ihr mir Geld, wenn genug Geld da ist, ist alles in Ordnung. Guck dir Epstein an, guck dir viele andere Fälle an, guck dir an, was Elon Musk machen kann, wie es überhaupt möglich ist, dass zum Beispiel eine Person ein Satellitensystem haben kann, was weltweit das von niemandem übertroffen werden kann und wie eine Person entscheiden kann, hier, die kriegen das mal, die kriegen es nicht und damit ganze Frontverläufe, Kriegsverläufe entscheiden kann. Das ist ja auch was, wo davor irgendwo Leute gesagt haben müssen, okay, genehmigt, 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 gib uns Geld und dann ist es schon okay. Das heißt, man hat in London diesen extremen Reichtum, aber man hat die Kehrseite, dieser Reichtum ist eben nicht entstanden durch ein System, wo einfach alle viel, viel generieren oder sowas, sondern durch extrem dubiose Geschäfte.
Genau, und dieser Reichtum, der erreicht ja auch nicht alle. Also das muss man ja auch mal dazu sagen.
Überhaupt
das ist nicht. Ja sowieso auch so ein großer Mythos, den ich jetzt erst wieder sehr gut dargelegt gelesen habe in einem Wirtschaftsmagazin Neue Narrative. Wir brauchen keine Milliardäre und keine Millionäre, um irgendwie Reichtum zu generieren, sondern die generieren ihren Reichtum für sich selber, aber davon profitiert das wirtschaftliche System nicht, wenn es alle, die daran beteiligt sind, erreichen soll.
Genau, das ist nämlich immer das Ding, ne? Das kommt auch in dem Buch kurz vor, dass ja immer, wenn dann Steuern erhoben überhaupt werden sollen oder gesagt wird, okay, wir schließen jetzt mal gewisse Schlupflöcher, dass dann alle Zeitungen konservativ gleich aufschreien und Milliardäre sich dann irgendwie an die Zeitungen wenden mit der Botschaft, ja, dann gehen wir alle. Wir haben hier so viel gestiftet, wir haben hier einen ganzen Flügel gestiftet und so. Wir geben so viel von unserem Geld in dieses Land und die wollen uns hier nicht, dann gehen wir.
Ja, bitte das geht einfach, so. Das würde ich dann gerne sagen, bitte geht.
Voll, also gut, wir haben, das Buch heißt im Untertitel Der Sohn des Oligarchen und im Untertitel Über die globale Macht der Superreichen und den Niedergang einer Weltstadt. Und ich finde, das ist ja der maximal protzige Untertitel, ne? Ja. Also das ist ja so, wirklich sich so hinsetzen und sagen, hier, ich kann euch alles erzählen. Also ich mache hier das ganz große Bild auf.
Kann
ich habe hier diesen Jungen und ich habe das, er kann es einfach. Also ne, ich würde wirklich sagen, er kann es und ich würde auch wirklich dafür plädieren. Also das ist für mich so ein Sachbuch, wo ich sagen würde, das ist wirklich Top-Level sozusagen, einerseits und andererseits auch, das ist halt für mich auch das, was das Internet halt auf diese Weise nicht schafft so gut. Also wo du hattest vorhin den Podcast erwähnt und ich glaube, ich wäre froh, wenn es immer weiter Bücher gibt, die auch sich mit diesen Themen auseinandersetzen, weil was Patrick Graydon Keefe halt macht, er hat einerseits extremst viel Recherchematerial. Das heißt, wir gehen auch immer mal wieder aus der Handlung raus und fangen erst mal ganz woanders an. Dann kommen wir irgendwie in die Shakespeare-Zeit mal kurz, wie da in London sich was aufgebaut hat, was dann aber später in diesen Geschäftswelten wieder eine Rolle spielt. Irgendein altes Theater, was als Alternative gebaut wurde an der Themse und wie sich da sozusagen die Grundstruktur entwickelt hat. Und er ist einfach extremst gut darin, aus dem ganzen Material, was er angesammelt hat, eine Geschichte zu bauen und das Material so anzuordnen. Er hat selber gesagt, Schreiben ist für ihn 90% Recherche. Und das glaube ich ihm absolut, weil das Ding bei ihm ist, die Sprache ist einfach schnörkellos und schnell. Ne? Also da ist jetzt aber nichts, also in der Regel sind da keine krassen Metaphern, keine krassen Bilder. Es ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt, liegt jetzt an der Sprache, dass das so beeindruckend ist, sondern es ist so ein bisschen wie ja auch beim New Yorker. Es ist einfach so sehr drauf geachtet, dass alles sehr flüssig ist, dass es so einen Fluss kriegt, so einen einfachen Stil so. Und was er aber macht, er ordnet die Sachen einfach so gut an, er gibt dir die Informationen, er verteilt die Informationen so gut über dieses Buch, dass es wirklich einen extremen Sog entfaltet und du gleichzeitig aber total viel lernst. Und ich weiß nicht genau, was das in Deutschland wird jetzt, weil in England ist es ein Riesending, dieses Buch. Aber ich hoffe, dass das einfach hier auch viel gelesen wird, einfach nur, weil so viele Themen da drin so gut miteinander verknüpft werden. Ne?
Ich muss sagen, es ist wie immer, wenn du mir ein Buch vorstellst, ich denke dann direkt, dass ich das jetzt unbedingt lesen muss.
Ja.
Nur leider muss ich ja auch ganz viel andere Sachen.
Du musst ja auch noch die anderen lesen, ne?
Ja. Aber es ist wirklich, also ich meine, schon allein mal diese, das ist ja auch eine Wahnsinnsdienstleistung, dass du ein Buch an die Hand kriegst und du weißt einfach danach, kenne ich mich aus.
Ja.
Danach habe ich alles erfahren, was ich irgendwie jetzt wissen muss, um diese Situation einordnen zu können. So ging es mir auch mit Annette Ramelsberger übrigens, also Am Abgrund, vielleicht auch nochmal eine Empfehlung, die sich eben auf Deutschland bezieht, auf unseren gesellschaftlichen Raum und verschiedene politische Entwicklungen unter anderem abbildet. Aber ja, also das, wie du sagst, es erfordert eine krasse Ausbildung, sich in all den schnelllebigen News und auch Fake News zurechtzufinden und dass das Ganze dann historisch noch so einzuordnen, dass du eine fundierte Abhandlung über ein gewisses Thema bekommst, das schafft man alleine nicht.
Und dann auch in so vielen Facetten, ne? Und dann auch so gut angeordnet, narrativ. Ja, total. Also es ist eine unbedingte Empfehlung und ich glaube auch die anderen Bücher von dem sind absolute Empfehlungen. Was vom Tage übrig blieb.
Josef, wir erinnern heute an die Schriftstellerin und Komponistin Annette von Droste-Hülshoff, von meiner und wahrscheinlich auch einer Million anderer DeutschlehrerInnen liebevoll die Droste genannt. War das bei dir auch so?
Stimmt, ich erinnere mich, ja, ich glaube schon.
Ich fand das immer so kurios. Kürzer kann ein Name nicht gemacht werden, zumal sie gebürtig, halte ich fest, Anna Elisabeth Franziska Adolfina Wilhelmina Ludovica Frein von Droste zu Hülshoff hieß.
Das ist also gut, wenn du sozusagen die typischen Namen dieser Zeit wissen willst, dann kannst du einfach bei ihr nachgucken.
Genau, es sind sehr, sehr schöne Namen und trotzdem kennen wir sie heute als die Droste. Das finde ich irgendwie bemerkenswert. Gehen wir mal rein, denn es ist hier wie mit allen, die zu meiner Zeit Schullektüre waren. Ich kenne noch die Judenbuche vom Titel. Ich weiß noch, dass Annette von Droste-Hülshoff existiert hat. Und da hört es dann leider auch schon auf. Das tut mir für meine Deutschlehrerin sehr, sehr leid, die einen fantastischen Job gemacht hat. Aber so ist es halt. Wir gucken heute noch mal genauer rein, um diese Bildungslücken zu schließen. Geboren wurde sie Mitte Januar 1797 als eines von vier Kindern in einer Adelsfamilie. Und zwar auf der Burg Hülshoff bei Münster. Napoleon mischt zu der Zeit gerade Europa auf. Die Französische Revolution spielt eine Rolle, ist einfach keine gute Zeit für Adlige, um es mal salopp auszudrücken. Und schon die Eltern waren sehr gebildet, was sie auch so ein bisschen unterscheidet von anderen Adelsfamilien dieser Zeit. Und so hat Annette von Droste-Hülshoff ebenfalls eine sehr gute Ausbildung erhalten, auch und schwerpunktmäßig in der Musik. Sie hat mehrere Instrumente gespielt und auch komponiert. Im Stadthaus der Familie in Münster wird sie privat unterrichtet, beziehungsweise wohnt gegenüber ihr Privatlehrer. Und die Familie hat Umgang mit Romantikern wie den Gebrüdern Grimm. Also diese ganze Szene, das sind auch Freunde der Familie und die sind auch dort öfter zu Gast. Sie schreibt Versepen und Romane und die Familie freut sich über ihr Talent, aber Teile der Familie belächeln sie auch in ihren ernsthaften Ambitionen. Man kennt das auch gerade aus dieser Zeit bei adligen Frauen, die können schon mal schreiben, die haben ja viel Freizeit verhältnismäßig, aber bitte nicht ernsthaft denken, sie könnten damit irgendwie an die Öffentlichkeit gehen oder ernsthaft was bewegen. So ist es hier auch. Ja, 2020 lernt unser Adelsfräulein Annette einen Mann kennen, Heinrich Straube. Die beiden verlieben sich. Das Problem ist, Straube ist ein Bürgi. Das lehnt die Familie, der aus dem Adel kommt, natürlich ab. Zumal auch noch ein August von Arnswald im Spiel ist. August erzählt Straube, dass Annette ihm Versprechungen gemacht habe und in Folge wenden sich dann beide Männer von ihr ab. Sie ist gesellschaftlich ruiniert. Sie ist eine konservative katholische Adlige. Das war's. Allerdings gibt es auch ja verschiedene Deutungen dieser Ereignisse. Manche sagen, diese verpasste Heiratschance hat dazu geführt, dass sie ins Häusliche zurückgekehrt ist. In manchen Biografien liest sich das also wie so ein unfreiwilliger Schicksalsschlag. Andere, und man muss dazu sagen, gerade feministischere Deutungen sagen, gut, also Annette hat sowieso keine Familie gründen wollen. Das war jetzt ehrlich gesagt zwar ein unschönes Ding, aber es ist jetzt nicht so, dass dieses arme, deswegen in Anführungszeichen Adelsfräulein, das war ganz bewusst so gewählt, jetzt da genau diesem Ruf gerecht werden würde, den man von ihr erwartet hat. Sie war schon immer sehr freiheitsliebend und anders.
Das ist ein interessanter Punkt, ne, weil diese Frage sozusagen, die gibt es öfters, das gibt es auch zum Beispiel bei Jane Austen, dass man sich fragt, die hatte ja auch so ihre verschiedenen Begegnungen, ja, aber dann eben nie einen Ehemann, und dass man auch so, man weiß es einfach nicht.
Ja, und es wird immer so ein bisschen oft dargestellt, als hätten diese armen Jungfern es dann einfach nicht final überzeugt, als hätten sie sich noch irgendein Fauxpas geleistet. In vielen Fällen wird es sicherlich nicht stimmen, sondern sehr viel in einer Form auch eigene Bedürfnisse dahinter stehen, die dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise durchgesetzt worden sind. Wir kommen übrigens zu dieser Art der Erzählung über weibliche Biografien in unserer nächsten Folge nochmal, wenn wir über eine ganz besondere Autorin sprechen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ihr Bruder versorgt sie jetzt finanziell mit. Das ist aber jetzt nicht nur milde Gabe. Annette hat richtig zu tun. Die versorgt die Familienmitglieder, die krank sind, begleitet Sterbende, kümmert sich um Geburten und ist selbst infolge ihrer zu frühen Geburt gesundheitlich immer auch belastet und nicht sehr stabil. Neben ein paar Gedichten und Entwürfen für die Judenbuche, auf die wir noch kommen werden, schreibt sie wenig in diesen Jahren. Sie ist quasi eingekerkert in die Formalia des Biedermeier. Man denkt jetzt vielleicht, dass sie als unverheiratete Frau mehr Freiheiten hat, aber für die unverheirateten Frauen gab es genauso viele Regularien wie für die Verheirateten. Das heißt, du bist diesem ganzen Zwang nicht wirklich entkommen. Sie liest und freundet sich 1938 mit dem Autor Levin Schücking an. Er ist ein junger Mann. Ich glaube, sie ist fast doppelt so alt wie er zu der Zeit. Sie bestärkt ihn in seinem Schreiben und auch er inspiriert sie. Sie veröffentlicht Gedichte, die jedoch nicht gut aufgenommen werden. Da haben wir es wieder. Eine Adlige schreibt, na gut, aber muss man das auch noch veröffentlichen? Bitte nicht. Das ist so der Konsens. Was sie auch macht und was eben auch ihr zur Last gelegt wird, ist, dass sie freiere und ungewöhnlichere Formen wählt. Das finde ich ganz interessant, weil wenn wir heute Gedichte aus dieser Zeit lesen von Annette von Droste-Hülshoff oder ihre Judenbuche lesen, dann hat man ja schon in der Schulzeit immer dieses Gefühl, was extrem Antiquiertes zu lesen und sich mal bewusst zu machen, dass die extrem unangepasst geschrieben hat für ihre Zeit, verändert den Blickwinkel darauf. Und ich glaube, das würde ich mir irgendwie schon bei so Literaturvermittlung auch wünschen. Denn sie bearbeitet auch Themen, da kommen wir gleich noch zu, die an Relevanz überhaupt nichts eingebüßt haben. 1939 veröffentlicht sie Das geistliche Jahr und dann folgt 1942 endlich die Judenbuche, für die sie sehr berühmt werden wird, eine Novelle, eine auch absolut unübliche Form zu dieser Zeit. Also Novelle war Rock'n'Roll. Das war wirklich nichts, was man gemacht hat, erst recht nicht als Frau. Sie wird aber damit erfolgreicher, zieht zu ihrer Schwester an den Bodensee auf Burg Meersburg. Und in ihren Texten, die sie also schreibt in dieser Zeit und in der Folgezeit, verhandelt sie Identität und Zerrissenheit. Durch ihre Familie ist sie an das Christentum und Traditionen gebunden, aber ihr eigener Freiheitsdrang ist groß und sie verarbeitet eben, und das haben wir ja heute in unserer Folge oft gehabt, das auf einer persönlichen und gesellschaftlichen Ebene. Sie bewegt sich dabei immer zwischen Aufklärung und antidemokratischen Prozessen, die in ihrem Umfeld ringen um Einfluss. Gleichzeitig zeigen ihre Gedichte ein enormes Einfühlungsvermögen in andere Menschen, aber auch in andere Lebensformen, Pflanzen, Landschaften und so weiter. Auch in der Judenbuche spielt der Wald eine ganz entscheidende Rolle. Und hier sind wir wieder beim Thema True Crime. Es ist eine der ersten True Crime-Erzählungen überhaupt, denn sie erzählt von einem Mord, der wirklich passiert ist, und sie untersucht die Psyche des Mörders bis hin zu einer Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Motiv, das hier also schon drin steckt. Und das hat mich nochmal in der Recherche und in der Beschäftigung mit diesem Buch auch sehr fasziniert, weil ich das alles gar nicht mehr präsent hatte. Und das ist übrigens auch der Mord an einem jüdischen Kaufmann. Also interessant, wie diese beiden Bücher, über die wir heute schwerpunktmäßig gesprochen haben, hier schon wieder miteinander resonieren. Sie kauften 1843 ein Haus in Meersburg, wo auch ihre Schwester lebt, das sogenannte Fürstenhäusle. Dort will sie eigentlich allein leben, Doch ihr Gesundheitszustand lässt das nicht zu. Sie ist selbst auf Pflege angewiesen. Ab 1846 kann sie kaum noch schreiben. Das Herz macht ihr Probleme. Und am 24. Mai 1848 verstirbt sie an einem Herzinfarkt. Sie hat mal geschrieben in einem Brief, sie würde gerne in 100 Jahren berühmt sein. Und heute gehört ihr Werk zum Kanon, es gehört zur Schullektüre. Es gibt das Burg-Hülshoff-Center for Literature, das sich unter anderem der Vermittlung der Werke der Autorin widmet und es gleichzeitig schafft, ein extrem tolles zeitgenössisches Angebot zu fahren. Das ist auch eine große Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Und dort auf der Website der Stiftung kann man sich auch Annettes Lebensräume ansehen, wo sie gewohnt hat und viel über ihre Lebensthemen erfahren, die also die Natur sind, aber auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse ihrer Zeit, Freiheit und Unabhängigkeit, Religion und Gesellschaft. Und ich möchte gerne mit dir anstoßen. Wo ist meine Tasse?
Ich hole auch noch schnell meine.
Ja, hol mal deine Tasse. Die brauchen wir hier für unseren kleinen Sound, der hier immer noch live produziert
wird. In Handarbeit
wird, ne?
Live eingespielt.
Das ist kein Einspieler. Also cheers,
cheers
auf Annette von Droste-Hülshoff, die es sich zu lesen lohnt und die einfach, glaube ich, wirklich nochmal wiederentdeckt werden kann.
Frei vom Deutschunterricht.
Richtig, so ist es. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
Nächste Woche, ja. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.